Taktisch, der Medifox-Podcast.
Hallo Francesca.
Hallo Dennis.
Ja, komische Zeiten, in denen wir leben. Ich glaube, es ist jetzt ungefähr 14 Tage her, dass wir uns getroffen haben für die letzte Folge unseres Podcasts. Ja, und da sind wir wieder. Es geht wieder um Corona, es geht wieder um die Pflege. Ja, es kommt was in Bewegung.
Ja, ganz viel sogar. Also wir machen jetzt ja quasi das Update, das Follow-up sozusagen. Ja, zum Beispiel gibt es jetzt ja den Rettungsschirm für die Pflege und ganz viele neue Gesetzesentwürfe. Ich glaube, da überschlagen sich im Moment auch einfach die Aktionen und die Schlagzeilen sozusagen. Und ja, ich habe versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen, was so in den letzten 2 Wochen passiert ist.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also beim letzten Mal hatten wir ja den Blick darauf geworfen, dass schon einige Verbände und auch größere Wohlfahrtsverbände mit öffentlichen Forderungen an die Bundesregierung getreten sind. Und jetzt ist tatsächlich was passiert. Ich glaube, besonders interessant heute, ja, logischerweise wieder für alle, die in der Pflege arbeiten und natürlich auch für alle anderen, die sich dafür interessieren. Und ja, lass uns doch mal gucken, was jetzt tatsächlich passiert ist. Oder vielleicht steigst du ein und machst du mal einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge.
Ja, wie gesagt, du hast ja schon angesprochen, also in der letzten Folge hatten wir ja eigentlich auch noch mal ein bisschen die Verbände im Fokus, die ganz viele Forderungen an die Bundesregierung gestellt haben, was denn wichtig ist für die Pflege oder was die Pflege jetzt braucht. Also personelle Unterstützung, Finanzunterstützung, was hatten wir noch? Ja, also einfach auch zu gucken, wie kann die Pflege insgesamt gut über diese Corona-Krise, es fällt mir irgendwie nicht so gut das Wort, aber über diese allgemeine Krise einfach, ja, kommen. Und so ziemlich zeitgleich, als wir das vorgestellt hatten, hatte ja Jens Spahn und Andreas Westerfellhaus, also der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, haben sie ja eigentlich schon vor 2 Wochen genau einen 7-Punkte-Maßnahmenplan vorgestellt, der jetzt auch tatsächlich schon greift und auch schon ganz viele Punkte ja in der Umsetzung sind oder zumindest auf den Weg gebracht wurden. Und ja, ich glaube, da gehen wir einfach noch mal näher drauf ein, was denn eigentlich jetzt in den letzten 2 Wochen schon an Maßnahmen gegriffen haben. Also das Ding, oder das heißt das Ding, aber die Vorstellung dieses 7-Punkte-Plans heißt ja eigentlich Maßnahmen des Bundesministeriums, also auch in Bezug auf die Pflegeversicherung. Und ja, da haben wir einfach, glaube ich, oder habe ich den Wortlaut nochmal mitgebracht aus der Pressemitteilung. Also ganz wichtig war einfach dass wir über die Herabsetzung das Infektionsrisiko der Pflegebedürftigen und aller in der Pflege Tätigen und Beschäftigten zur Entlastung der Pflegeeinrichtungen und der Pflegekräfte, ja, werden eben ganz viele Maßnahmen oder Festlegungen getroffen. Und da, glaube ich, können wir, das sind, wie gesagt, diese 7 Punkte, da, glaube ich, können wir gut einsteigen und einfach auch nochmal diese 7 Punkte besprechen und ja ein Stück weit auch vorstellen.
Gerne. Dann lass uns loslegen. Ich weiß, der erste Punkt, also mindestens soweit habe ich gelesen, sind die Qualitätsprüfungen.
Ja, genau. Also vor 2 Wochen hatten wir ja die Aussage noch, dass die Qualitätsprüfungen insgesamt, also die MDK-Überprüfung für die ambulanten Pflegedienste und stationäre Einrichtungen, eigentlich bis Ende Mai ausgesetzt hätten. Und das ist jetzt erstmal erweitert worden bis zum 30. September. Also bis Ende September finden in den Einrichtungen keine Qualitätsprüfungen statt. Was wir auch noch nicht vor 2 Wochen zu dem Zeitpunkt genau wussten, war, ob denn, also gerade für die stationäre Pflege, die Einführung der Ergebnisindikatoren oder die Erhebung, die Erprobung der Ergebnisindikatoren, ob die auch aussetzen würde. Und das ist sogar bis Ende Dezember verlängert worden. Also alle stationären Einrichtungen haben jetzt quasi ein halbes Jahr lang mehr Zeit, sich um ja die erste Prüfung mit den Ergebnisindikatoren zu kümmern. Also jetzt können sie erstmal ganz, nicht entspannt, aber sie können sich jetzt erstmal auf die Versorgung der Bewohner konzentrieren und müssen sich jetzt erstmal nicht so stark mit dem neuen Konzept der Ergebnisindikatoren auseinandersetzen. Was sich aber der MDK vorbehält, ist natürlich, wenn Anlassprüfungen sind oder wenn Grund zur Anlass wäre, dann würden sie in Einzelfallentscheidungen natürlich schon überprüfen, was mit den ambulanten Pflegediensten oder den stationären Einrichtungen ist. Also das soweit schon. Aber wichtig, erstmal bis Ende September keine Prüfung und bis Ende Dezember erstmal quasi der Zeitraum verlängert für die erste Erhebung der Ergebnisindikatoren.
Okay. Ja, es macht ja Sinn, ne? Also die Aussetzung, glaube ich, macht Sinn, um die Versorgung sicherzustellen,
Genau.
aber sozusagen auch anlassbezogen zu prüfen, wenn jemand doch seiner Versorgungspflicht gar nicht mehr nachkommt oder auch der Dokumentationspflicht gar nicht mehr nachkommt, dann eben mal nachzuschauen. Okay, ja, der zweite Punkt, da geht es um die Begutachtung.
Genau, also das hängt ja auch wieder so ein bisschen mit dem MDK zusammen, weil es geht ja darum zu gucken, braucht ein Pflegebedürftiger möglicherweise einen höheren Pflegegrad? Und das hat ja also war ja normalerweise so, dass der MDK auch vor Ort ist, also die Inaugenscheinnahme des Bewohners oder des Klienten, Patienten in der ambulanten Versorgung. Und auch diese Begutachtung, also diese Vor-Ort-Begutachtung, setzt erstmal bis zum 30. September aus. Aber wenn natürlich ein Antrag gestellt wird oder wenn der Bedarf da ist, jemanden höher zu stufen, dann kann das jetzt funktionieren über eben die Kombination von der Aktenlage, also der aktuellen Situation der Dokumentation und einem strukturierten telefonischen Interview. Das hatten wir das letzte Mal auch schon angesprochen, dass es mittlerweile Leitfäden gibt und dass der MDK das halt nicht mehr vor Ort macht, sondern einfach via Telefon oder eben über diese Dokumentenakte, dass einfach diese Begutachtung weiterhin sichergestellt ist, ne? Also nicht mehr vor Ort, aber dann einfach, ja, dass es weitergeht bis zu dem Zeitpunkt, wo da alles wieder aufgehoben ist, kann das übers Telefon funktionieren. Genau. Was noch in, ja, das ist vielleicht eigentlich auch schon Punkt 3 in Bezug auf den MDK ist, dass ja auch unter anderem die Forderung aus den Verbänden und aus der Pflege insgesamt war, für personelle Unterstützung, dass da auch diskutiert wurde oder auch jetzt ja, angedacht ist, dass eben der MDK, also ganz viele Arbeiten aus der Pflege ja beim MDK, Ärzte oder eben Pflegefachkräfte oder auch ja Absolventen der Studien, der Pflegestudien, dass eben da die Überlegung ist, das Personal, das Pflegepersonal aus beim MDK eben in die Versorgungseinrichtungen zu schicken. Also wo kann der Mitarbeiter des MDKs mit einem pflegefachlichen oder einem ärztlichen Hintergrund in der ambulanten Pflege und oder in der stationären Pflege unterstützen oder auch natürlich in die Gesundheitsämter zu gehen, ne? Also das ist auch noch so eine Überlegung zu sagen, okay, pflegefachliches Personal kann jetzt regional in den einzelnen Gesundheitsämtern unterstützen in Bezug auf Testen oder Fragen beantworten oder im Austausch zu hygienischen Maßnahmen unterstützen. Also das ist angedacht oder das ist vorgegeben von der Bundesregierung und ja, ich denke, da wird sich zeigen, wie die Länder und die einzelnen Regionen im Endeffekt damit umgehen und wie sie die MDK-Mitarbeiter frei setzen können, beziehungsweise wie sie das dann eben, das Personal umschiften können.
Ja, auch spannender Punkt. Ich glaube, ja, wir können einfach gespannt sein auf die Umsetzung. Das wird sicherlich eine interessante Entwicklung in den nächsten Wochen. Ja, der nächste Punkt, das sind die Beratungsbesuche nach Paragraph 37.3 in der ambulanten Pflege.
Ja, genau. Also das hängt auch nochmal mit dem MDK zu tun, beziehungsweise mit dem Pflegegeldanspruch. Also bei den 37.3 Beratungseinsätzen geht man ja auch vor Ort und guckt, ob die Person versorgt ist, entsprechend gut versorgt ist. Und auch da verzichten im Moment die Pflegekassen bis zum 30. September eben auf diese vollständige Durchführung eben dieser Vor-Ort-Beratungsbesuche. Aber auch da bleibt natürlich der Anspruch und ja, kann einfach auch rückwirkend beantragt werden. Also von daher ändert sich da auch nicht so viel, außer, wie gesagt, dass bis zum 30. September da auch eher der Verzicht da ist, beziehungsweise die Beratungsbesuche vor Ort einfach nicht stattfinden. Genau, auch da wieder, ne, alternativ kommen eben telefonische Beratungen in Spruch oder eben auf, also nicht in Spruch, sondern kommen telefonische Beratungen in Anspruch oder eben die digitale Beratung nach Aktenlage. Genau, was wir noch haben, das war natürlich auch zu gucken, was passiert, wenn die wenn die Einrichtungen im Endeffekt die pflegerische Versorgung nicht mehr sicherstellen können, also in Bezug auf Personal, ne? Also es geht nochmal so um die, ja, um die Personalgrenzen im Endeffekt. Und auch da ist es wichtig, dass die Einrichtungen eben frühzeitig eine Anzeigepflicht bei gegenüber ihrer zuständigen Pflegekasse machen, im, ja, so zur wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung eben im Grunde aufgrund infolge dieser Corona-Krise. Und da wird, das hatten wir, glaube ich, auch schon einmal besprochen, der Einrichtung passiert da nichts. Also es geht darum, Personal möglichst gut und flexibel, ja, einzusetzen. Also wenn möglicherweise eine Tagespflege geschlossen wurde, dass eben die Kolleginnen und Kollegen, die in der Tagespflege arbeiten, dann halt quasi Personal, ja, verschoben werden kann. Oder eben, dass die Einrichtung auch von ihrer 50-prozentigen Fachkraftquote abweichen können, also wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass sie das mit der Pflegekasse abgesprochen haben und dadurch aber auch keine Verkürzungen in den Versorgungsverträgen beziehungsweise in den, ja, im Entgelt haben. Genau, das sind so die Punkte, vielleicht 5 und 6, ja, dass da keine Vergütungsverkürzungen im Endeffekt eintreten und dass eben Personal, ja, gut verteilt werden kann oder auch ausgeholfen werden kann, ne? Also aus den verschiedenen Versorgungsbereichen. Wenn, wie gesagt, ein Teil der Tagespflege zum Beispiel geschlossen ist, dass das Personal halt dann einfach unterstützt.
Ja, das klingt doch schon mal gut. Das heißt, mir wird kein Geld gekürzt, wenn ich dort den Personalschlüssel unterschreite oder Verschiebungen vornehme. Im nächsten Punkt, da geht es aber um die ja außerordentlichen Aufwendungen. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, Corona-bedingt noch andere Maßnahmen ergreifen muss, dann gibt es dazu auch ja einen Vorschlag.
Genau, der Vorschlag von der Bundesregierung ist, dass eben auch da an die Pflegekasse gegangen werden kann. Also immer dann, wenn ich zusätzliche Geldausgaben habe, jetzt für Masken, Schutzkittel, Desinfektionsmittel oder auch eben für zusätzliches Personal, dann kann eben die zuständige Einrichtung sich an ihre Pflegekasse wenden. Und dann soll der Plan sein, dass zum Ende, also zum Ende eines Monats der Einrichtung bei der Kasse das geltend machen kann und dann soll halt innerhalb der nächsten 14 Tage, Kalendertage die Auszahlung erstatten. Das ist so der Vorschlag von der Bundesregierung und jetzt muss man halt einfach gucken, wie die Länder damit umgehen, dass es eben eine bundeseinheitliche, ja, wie eine möglicherweise bundeseinheitliche, einfacher, unbürokratischer Weg sein kann, damit die Einrichtungen an ihr Geld kommen, eben auch nochmal zu gucken, was heißt das mit der Nachweispflicht, ne? Also wie weisen die Einrichtungen nach über den Zeitraum, dass sie eben diese besonderen Leistungen haben? Das ist noch ein bisschen nicht ganz klar, aber wie gesagt, ich denke, da werden wir die nächste Zeit auch die Antwort bekommen. Genau, und eigentlich gibt es jetzt auch schon ganz brandneu oder druckfrisch vom GKV-Spitzenverband, das ist gerade zum 30.03. veröffentlicht, eben schon. Ja, noch nicht die Antwort, aber zumindest schon mal weitergedacht, wie die Einrichtungen an ihr Geld kommen können. Da ist zum Beispiel auch noch mal genannt, also in Anlehnung an das Krankenhausentlastungsgesetz zur Finanzierung der Pflege oder dieser Pflegerettungsschirm, so nennt sich das. Wie gesagt, brandneu ist zum 30.03. jetzt rausgekommen. Wurde zumindest dieses Gesetz im Eilverfahren erlassen. Und da geht es dann auch schon wirklich konkret um die Finanzierung von zusätzlichen Schutzausrüstungen. Also nochmal, wie gesagt, Sachmittel, Schutzkleidung, Mundschutz, Brillen, Desinfektionsmittel, eben auch nochmal die Personalkosten für ambulante und stationäre Pflege. Und ganz spannend finde ich, dass auch hier nochmal die Pflegebedürftigen selbst in den Fokus gerutscht sind. Also es kann ja sein, dass möglicherweise, warum auch immer, der ambulante Pflegedienst möglicherweise die Versorgung in der Häuslichkeit nicht mehr sicherstellen kann. Also aufgrund dessen, dass der Mitarbeiter selbst erkrankt ist, wie gesagt, oder der Mitarbeiter jetzt ja, einfach verhindert ist, die ambulante Pflege sicherzustellen. Und auch da gibt es die Möglichkeit, eben unbürokratisch sogenannte Entlastungsangebote für die Pflegebedürftigen in Angriff zu nehmen. Das heißt, es könnte sein, dass freiwillige oder freigestellte Mitarbeiter aus anderen Bereichen, Tagespflege oder Betreuungs- oder Entlastungsangeboten oder auch sogar Mitarbeiter aus den Reha-Kliniken, die mittlerweile auch geschlossen sind, eben mit einer entsprechenden Qualifikation auch die Versorgung im ambulanten Bereich übernehmen kann. Und auch da können sich dann die Angehörigen oder die Pflegebedürftigen im Endeffekt an die Pflegekasse wenden, um eben eine Kostenerstattung zu bekommen. Also von daher ist in diesem Krankenhausentlastungsgesetz schon auch an alle Bereiche gedacht worden, was ich wirklich gut finde und was ich auch spannend finde. Genau, ich glaube, das ist so erstmal, was so die finanzielle Geschichte angeht. Also wie gesagt, da passiert ganz viel. Wir haben den Auszug aus dem Krankenhausentlastungsgesetz auch zu uns auf die Homepage genommen. Also bei uns im Blogbereich haben wir da nochmal ausführlich drüber berichtet. Und wenn die Einrichtungen da nochmal mehr Bedarf haben oder nochmal nachfragen wollen, können die sich auch gerne bei uns melden. Wir haben auch eine Notfall-Hotline sozusagen geschaltet. Ja. Da sitzen auch die Kollegen von unserer Förderberatung dran. Also wenn da nochmal Fragen sind, kann man sich auch gerne auf unserer Homepage informieren und im Endeffekt da auch nochmal die individuellen Fragen stellen sozusagen.
Ja, Notfall-Hotline ist, glaube ich, ein ganz spannendes Stichwort. Da geht es nämlich genau um eine Corona-Notfall-Hotline.
Ja, genau, sozusagen.
Und, wenn man ganz viel Glück hat, kriegt man dich auch ans Telefon, habe ich gehört.
Ja, ich sitze da auch. Wie gesagt, wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Mein Kollege Achim Schürk, den kennen vielleicht die einen oder anderen schon aus dem Podcast. Da hatten wir ja auch schon die Förderung besprochen. Also da sitzt das Team der Förderung dran und ich sitze eben auch an dieser Hotline und versuche mit Rat und Tat eben auch die pflegefachlichen Themen zu beantworten oder zu unterstützen oder eben das zu kanalisieren und auch möglicherweise weiterzuleiten.
Sehr gut. Ich werde da, glaube ich, nächste Woche mal anrufen. Ich werde mal ausprobieren, bei wem von euch ich da rauskomme.
Ja,
aber für heute haben wir ja noch ein, zwei andere Themen. Es hat sich noch was getan am Infektionsschutzgesetz, obwohl, ich glaube, so heißt es gar nicht mehr. Es hat ja einen neuen Namen bekommen.
Genau, das Infektionsschutzgesetz so heißt auch nicht mehr so. Das wurde quasi erweitert und umgenannt sozusagen. Das heißt jetzt Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Also auch da, das ist quasi druckfrisch. Das ist am 25.03. durch den Bundestag beschlossen worden und jetzt am 27.03., also von der Woche, quasi vom Bundesrat zugestimmt worden. Und Stand vorher, also quasi jetzt fast im alten Infektionsschutzgesetz, war es ja so, dass die weitreichenden Befugnisse zur Verhütung und Bekämpfung im Endeffekt von den übertragbaren Krankheiten sind da geregelt, ne? Also das hatte das Infektionsschutzgesetz ausgesagt. Da war das bisher so geregelt, dass eben die Ausführungs- und Durchführungsverantwortung, das lag eben insgesamt bei den Ländern, also bei den zuständigen Behörden, schlichtweg bei den Gesundheitsämtern. Und das hat ja auch bisher in diesen ganzen Normallagen, also Normallage in Anführungsstrichen, also bei den bisherigen Infektionskrankheiten, die meldepflichtig waren, hat das ausgereicht, um eben auch eine Ausbreitung schlichtweg von zu verhindern. Jetzt bei dieser Corona-Krise oder bei dieser Corona-Pandemie hat man eben festgestellt, dass diese Befugnisse möglicherweise nicht unbedingt ausreichen, sondern man hat das eben so gedreht, dass der Bund jetzt mehr und ergänzende Zuständigkeiten in dem Gesetz hat. Ne? Das hatte man gesehen. Die Länder haben eigentlich im Grunde gefordert, dass das Bundesministerium einen klareren Weg vorgibt, damit eben alle gleich handeln können. Und das hat man in diesem neuen Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage mit nationaler Tragweite, hat man das eben aufgenommen. Und insofern erhält jetzt eben der Bund bzw. das Gesundheitsministerium einfach viel mehr Kompetenzen und umfassende Kompetenzen, um eben einfach den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Und das hat zum Beispiel ermöglicht, dass das BMG jetzt eben diese ganzen zielgerichteten Maßnahmen eben zur Aufrechterhaltung dieser pflegerischen Versorgung in, wie gesagt, in ambulanten und stationären Einrichtungen, dass das BMG eben diese Maßnahmen vorgestellt hat und die auch umgesetzt wurden. Also im Endeffekt hat das BMG schon die Kompetenz jetzt genutzt und in diesem 7-Punkte-Plan, den wir eben gerade vorgestellt haben, auf den Weg gebracht.
Aber das ist nicht alles. Ich glaube, da sind jetzt noch weitere Neuerungen, neue Gesetze zu erwarten, richtig?
Genau, also was mit Sicherheit noch kommen wird, dass einfach viele weitere Regelungen auch für die Pflegeeinrichtungen auf den Weg gebracht werden. Also es soll noch ein Schutzschirm oder ein Sozialpaket für die Leistungserbringer in eben den Wiedereingliederungshilfen sowie Kinder- und Jugendhilfe geben. Möglicherweise oder davon auszugehen ist auch, dass es Änderungen im Arbeitsschutzgesetz gibt. Also was ist zum Beispiel in Bezug auf Überstunden, wenn jetzt zur Aufrechterhaltung der allgemeinen pflegerischen Situation, was ist, wenn Pflegekräfte, die möglicherweise schon in Rente waren, wieder auf Stundenbasis oder in, ja, wenn sie, ne, wenn sie fit sind, noch wieder zurückkommen, um in der Pflege zu unterstützen. Also welche finanziellen Möglichkeiten gibt es da und eben auch nochmal, ja, Arbeitszeit, ne, Arbeitszeit, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeiten, wie geht man mit Überstunden um, wie geht man mit finanziellen Geschichten um, was hat das steuerrechtlich für Möglichkeiten. Also da wird es mit Sicherheit auch noch Anpassungen geben bei einem höheren Hinzuverdienst beispielsweise auch.
Okay, also auch eine ganze Menge an Themen, die dann noch auf uns zukommen werden. Aber auch das ist immer noch nicht alles. Du hast, glaube ich, noch ein paar Empfehlungen für unsere Hörer mitgebracht.
Genau, also wie gesagt, wir beschäftigen uns da jetzt ja schon leider, wollte ich gerade sagen, aufgrund der Krise mit den ganzen gesetzlichen Neuerungen. Und eigentlich, wenn man so im Netz unterwegs ist oder das recherchiert, sind aber auch viele gute Sachen dabei, die entstehen oder die entstanden sind. Und deswegen finde ich einmal ganz gut, worauf ich auch gerne hinweisen würde, es gibt das Pflegenetzwerk in Deutschland. Also das ist eine Initiative vom Bundesministerium für Gesundheit und das ist eine ganz, ganz wunderbare Seite, eine Internetseite unter www.pflegenetzwerkdeutschland.de, die ganz viele wirklich wesentliche, sehr gute Informationen für die Pflegende bereithält. Also in erster Linie ist die Webseite oder in erster Linie ist die Initiative gedacht, um sich halt unter den Pflegenden deutschlandweit zu vernetzen. Eben der Austausch unter oder für alle Versorgungsbereiche. Aber auf dieser Seite werden eben auch ganz tagesaktuell die Informationen gerade herausgegeben für, ja, in Bezug auf Corona, ne? Also wie geht man damit um? Was sind nochmal FAQs? Was sind nochmal Fragen? Was sind nochmal Schutzmaßnahmen? Also da wirklich nochmal hingucken, ist, finde ich, total gut. Und auch da bringt es uns weiter, vielleicht uns doch in der Pflege nochmal mehr zu vernetzen. Ja, das Zweite, was ich auch nur wärmstens empfehlen kann für alle die, die sich beschäftigen wollen oder die nochmal auch, ja, eine gute Seite mit guten Informationen aufrufen wollen, das ist die Internetseite des Pflegebevollmächtigten, also unserer, vom Andreas Westerfellhaus, von unserem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung. Da ist die Webseite www.pflegebevollmächtigter.de. Und auch da ist es so, dass das BMG bzw. Andreas Westerfellhaus mit dem RKI einen Fragenkatalog herausgegeben hat auf die häufig gestelltesten Fragen eben der ambulanten Pflegedienste und stationäre Einrichtungen. Also wirklich ganz klassisch ein FAQ, was bewegt die Pflege, mit einem guten Antwortkatalog. Mhm. Also da ist auch ganz brandneu, also auch die neuesten hygienischen Maßnahmen sind drin, ne? Zum 31.03., also jetzt, wie gesagt, auch gerade erst veröffentlicht. Also wenn man sich das überlegt, das Dokument ist 18 Seiten lang und enthält insgesamt wirklich 32 Fragen für ambulant und stationär. Und ja, es sind einfach wirklich gute Antworten. Ich denke, das hilft auch wirklich weiter. Wie gesagt, von welche Hygienemaßnahmen muss oder soll ich beachten? Wo bekommen die Einrichtungen genügend Schutzausrüstung her und Desinfektionsmittel? Also auch nochmal zu gucken, was muss ich eigentlich beachten bei der Entsorgung, ne, von meinem Abfall oder von den Schutzausrüstungen. Wie genau kann ich mich anstecken? Wie ist da die Infektionskette? Was passiert mit Lohnfortzahlung oder Kinderbetreuung in besonderen Fällen? Also es ist wirklich sehr umfassend und informativ. Und ich habe eine Frage mitgebracht, da bin ich drüber gestolpert, habe ich ehrlich gesagt erstmal nicht dran gedacht, aber die finde ich wirklich spannend, weil was passiert denn eigentlich, wenn besondere Maßnahmen bei demenziell erkrankten Menschen eigentlich nicht greifen, weil sie die einfach möglicherweise nicht verstehen? Also die Hygienemaßnahmen zum Beispiel, also nicht anfassen oder den Mundschutz möglicherweise auch als Mundschutz behalten, falls die Person erkrankt ist. Also ja, ist wirklich ein spannendes Thema. Und auch hier war natürlich dann die Empfehlung zu gucken, naja, wenn die betroffene Person, also die demenziell erkrankte Person, das nicht toleriert, wie gesagt, zum Beispiel den Mund-Nasen-Schutz oder sich das, wie gesagt, nicht aufgrund ihrer, aufgrund der Erkrankung einfach nicht aushalten kann oder nicht machen kann, nicht umsetzen kann. Ja, was muss ich denn da als Pflegekraft eigentlich beachten, ne? Also dann, ja, gibt es einfach da die Antwort dazu. Und auch da haben wir uns überlegt, um es einfach zu machen und schnell zu machen, auch da haben wir diese FAQs umgebaut, beziehungsweise haben die Inhalte genommen und haben das natürlich gekennzeichnet, woher die Quelle kommt, aber das findet sich auch bei uns im Blogbeitrag, beziehungsweise auf der Webseite, dass man da auch schnell nochmal gucken kann, ohne jetzt, erstmal auf die Seite gehen zu müssen.
Okay.
Und vielleicht nochmal so die dritte Empfehlung, die ich auch sehr, sehr gut finde, auch sehr informativ finde, das ist die Webseite des BPAs, also des Verbandes. Und dort auf der Startseite gibt es ein kleines Kästchen, da stehen Informationen über das Coronavirus und den Umgang. Und da sind auch, wie gesagt, ganz viele Informationen veröffentlicht. Und wenn man dann da draufklickt, dann wird man zu einem Unterpunkt navigiert und da können dann die Bundesländer im Endeffekt individuell gucken, was ist jetzt in meinem Bundesland relevant. Also das ist wirklich gut gemacht. So zum Beispiel im Endeffekt auch das, ich habe jetzt nur für Niedersachsen geguckt, ne, dass zum 31.03. eben die fachaufsichtliche Weisung war, dass es eben der komplette Aufnahmestopp für die Pflegeheime gibt in Niedersachsen. Also auch da, wenn man sich informieren möchte, was ist jetzt relevant für mein Bundesland, ist es wirklich eine sehr, sehr gute Seite, um zu gucken. Und der BPA ist auch ein guter Ansprechpartner.
Toll. So, wir haben eine ganze Menge gehört. Also Gesetzesänderungen, Sieben-Punkte-Plan, weitere Änderungen, die da ausstehen. Du hast schon eine ganze Menge an Tipps und Infos jetzt gegeben. Aber vielleicht fasst du noch mal zusammen. Was sind die wichtigsten Punkte aus unserem Corona-Update?
Also ich denke, die wichtigsten Punkte sind einmal, dass es ob der sehr angespannten Situation in der Pflege erstmal der Druck weg ist, dass die MDK-Prüfungen stattfinden. Also auch gerade im stationären Bereich, ne, da hätten wir dieses Jahr, haben wir oder hätten wir sehr viel Neuerungen gehabt, eben aufgrund der Ergebnisindikatoren. Da hatten wir ja drüber gesprochen, dass eigentlich bis zum 30.06. alle Einrichtungen ihre Indikatoren hätten melden müssen. Also da ist immer die wichtige Botschaft. Ein bisschen Entlastung eben aufgrund dessen, dass alles bis zum 30. September oder eben zum 31.12. verschoben wurde. Was, wie gesagt, auch wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist, ist der eben die finanzielle Unterstützung, ne, dieser Pflegerettungsschirm, der jetzt auf den Weg gebracht wird und wurde, dass die Einrichtungen eben bei ihrer Pflegekasse mit einer bestimmten Nachweispflicht geltend machen können, um eben finanziellen Ausgleich anzufordern. Also auch da eine große Entlastung, dass die Bundesregierung da im Eilverfahren einfach Geld zur Verfügung stellt und das auch möglichst also die Umsetzung möglichst unbürokratisch macht. Und wie gesagt, dass einfach ganz viele Neuerungen in den Gesetzen relativ schnell durchgehen, einfach zum Schutz der Bevölkerung und eben zur Sicherstellung der Pflege für die ambulanten Pflegedienste und stationäre Einrichtungen. Mittlerweile, wie gesagt, sind gute Informationsseiten da. Also immer gucken auf der BMG-Seite. Wie gesagt, Pflegebevollmächtigter ist sehr gut und BPA oder eben ganz klassisch auch auf den Seiten des Robert-Koch-Institutes. Wenn man so recherchiert oder wenn man beim Recherchieren ist, gibt es schon auch viele verwirrende und auch ja vielleicht nicht ganz gesicherte Daten in Bezug auf den Coronavirus oder auf die Daten, wie geht man damit um? Also von daher bitte klassisch einfach gucken, die Seiten, die wir genannt haben, wenn man sich nicht sicher ist, den Verband anrufen, bei uns anrufen oder wie gesagt einfach gucken auf der Seite des Robert-Koch-Institutes oder vom Bundesministerium für Gesundheit. Was auch eine gute Quelle ist, ist immer die Gesundheitsämter. Ne? Also das Gesundheitsamt in der Region oder vom Land, die sind auch sehr gut vernetzt, eben übergeordnet über das Bundesministerium für Gesundheit. Und auch da ist es immer eine gute Anlaufstelle. Also von daher wirklich gut gucken, wo kriegen Sie oder wo krieg ich als Endverbraucher im Endeffekt gesicherte Daten her.
Ja, ja, oder einfach Podcast hören, zum Beispiel
genau.
Unseren. Ja. Auf unserer Webseite vorbeischauen, weil auch dort startest du ja jetzt eine Serie mit Blogbeiträgen, wo du diese und andere Themen dann nochmal aufarbeitest.
Genau.
Ja, bleibt für heute eigentlich nur zu sagen, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Du sagst immer, lächeln statt Hände schütteln. Ja. Erstaunter
Blick.
Ein
bisschen auf dem Schlauch.
Ja, und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst, also einfach auf den Abonnieren-Knopf drückt und Fragen, Wünsche, Anregungen, wie gehabt, gerne an pflegefaktisch@medifox.de. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ja.
Tschüss. Tschüss.